SK gibt es seit 1997. Seitdem bauen wir das. Das sind ja über 20 Jahre. Und jedes Jahr wächst du um 20%. Und dann kannst du ja überlegen, dass wir auch alle 2-3 Jahre Minimum kommt eine neue Stelle bei uns dazu. Die muss besetzt werden. Und da möchtest du Fachleute haben. Und Fachleute in unserem Bereich heißt, die müssen Erfahrung im Bereich E-Sport haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. Wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das unter sotechdeutschland@ntv.de. Wir freuen uns auf eure Mails. Und wir freuen uns heute, dass Alexander Müller, CEO von SK Gaming, da ist, zumindest virtuell zugeschaltet. Hallo Alex.
Ein Hallo aus dem Kölner Westen. Ich grüße euch.
Ja, wir sind, glaube ich, von Meterzahl gar nicht so weit weg. Ich glaube, ich jogge manchmal bei euch am Büro vorbei, also quasi immerhin in der Nähe. Alex, du hast im Jahr 2000 die Firma Turtle Entertainment gegründet, bist dann 2009 CEO von SK Gaming geworden und hast 2012 auch noch die Firma 3 Sports Media ins Leben gerufen. Für alle, die mit E-Sports, mit dem Begriff nicht so viel anfangen können, was steckt dahinter?
Turtle Entertainment, heute eigentlich nur noch als ESL bekannt, auch ein Rebranding hinter sich in den letzten 2 Jahren, glaube ich, ist der größte Ligen- und Turnieranbieter im Bereich elektronischer Sport. So, das haben wir erstmal das Schlagwort rausgehauen, elektronischer Sport, also das wettbewerbsorientierte Spielen am Computer bzw. an der Konsole und mittlerweile auch am Mobile Device, also am Handy, gegeneinander. Und die ESL eben als die Firma, die darin die größten und weltweit umspannendsten Turnierserien und Ligen anbietet. Das war quasi die Wiege dessen, was mich in den E-Sport getrieben hat. Das haben wir als erstes gegründet. Gleichzeitig, also relativ parallel, bin ich aber auch Teil eines Teams geworden. Früher konnte man das alles zusammen machen. Also da konnte man Manager des Teams sein und auch gleichzeitig Manager einer Liga sein. Da gab es solche Compliance-Überlegungen noch nicht, weil wir insgesamt ja eh viel zu klein waren. Also gab es da keine Notwendigkeit. Das kam natürlich mit der Zeit. Dazu kam, dass das Team SK Gaming auch deutlich mehr Aufmerksamkeit von mir, also Ressource, Manpower, benötigt hat. Und dann musste man sich irgendwann entscheiden, den Weg Vollzeit zu gehen. Und den habe ich tatsächlich im operativen Ende 2005 schon vollzogen. Das heißt, ich bin aus dem operativen bei der ESL raus und bin Vollzeit nur noch für SK Gaming da gewesen. Und dann hat sich 2012 durch einen Zufall ergeben, dass ich zusammen mit meinem Geschäftspartner Cengiz Tülü die Agentur 3 Sports Media aufgemacht habe, wenn man das so sagen möchte. Und dann spulen wir noch einmal zurück. Wir haben mit der ESL, also einen der größten Ligen- und Turnieranbieter. Mit SK Gaming haben wir ein Team, ein klassisches. Und dann eben das dritte war die Agentur. Heute sieht es so aus, dass 95% meiner Arbeitszeit, das ist SK Gaming. Und in der Agentur, in 3 Sports Media, da kann man sich hier und da links und rechts mal ein bisschen kreativ tummeln mit den Partnern und Kunden, die wir da haben. Aber das nimmt eigentlich meine Zeit nicht in Anspruch.
Du hast vor kurzem mal formuliert, dein Traum wäre ein E-Sports-Spiel im Rhein-Energiestadion vor 50.000 Zuschauern. Wann ist es denn soweit? Ich glaube, mit Corona ist das ein bisschen jetzt weiter weggerückt, oder?
Naja, also ich glaube, da muss man 2 Dinge auseinander dividieren. Das eine ist, dass der E-Sport an sich auf dem Weg ist, große Arenen zu füllen. Normalerweise das erste Juli-Wochenende in Köln ist ja bekannt dafür, dass wir die ESL One hier haben, eines der größten Counter-Strike-Turniere. Die Lanxess Arena ist grundsätzlich schon im Dezember des Vorjahres komplett ausgebucht für 3 Tage, also ausverkauft. 16.000 Fans sind dann dort drin. Klar, das sind jetzt noch keine 50.000, aber die Stimmung dann in einer solchen Arena, die ist bei 15.000, dadurch, dass es geschlossen ist und der Hall natürlich entsprechend hoch ist und die Emotionen auch hochschwappen, ist der schon relativ groß. Klar, da haben wir jetzt erstmal einen Stopp durch das Ende von Massenveranstaltungen, im Moment von Großveranstaltungen. Das betrifft uns ja alle. Wir warten einfach gespannt, wie, glaube ich, jede andere Entertainment-Industrie auch. Also ob das jetzt das Iron Maiden-Konzert ist, das irgendwann jetzt hier im Rhein-Energie-Stadion gewesen wäre oder vielleicht sogar noch stattfindet, ob das eine Gamescom ist, die gerne nächstes Jahr wieder ihre Pforten öffnen möchte oder ob wir das sind, die weiter daran bauen, mehr Fans an einen Ort zu holen. In dem Moment, in dem wir aus dem Gesundheitssystem heraus, Gesundheitswesen heraus in der Lage sind, wieder Großveranstaltungen in Angriff zu nehmen, nehmen wir auch dort wieder Fahrt auf. Und wir sitzen ja nicht bei Null an, wir sind ja nicht zurückgeworfen worden, sondern wir sitzen ja wieder bei 15, 16, 20.000 Leuten, die wir erreichen können in einer festen Location. Da sitzen wir ja auf. Aber auf der anderen Seite, so Träume formuliert man ja auch, weil es ein bisschen das heimische Stadion ist. Also ich wohne ja nun auch unweit vom Rhein-Energie-Stadion entfernt. Unser Büro ist jetzt auch nicht extrem weit entfernt. Und ich gebe schon zu, dass als ein bisschen Sportverrückter auch diese Atmosphäre, die man da in diesem Stadion erlebt, die ist schon faszinierend. Und selbst Protagonist sein zu dürfen, in dem Fall dann geben als Manager, aber wenn dein Team dort unten spielen darf und du hast 50.000 Leute um dich rum, das ist schon etwas, wovon man natürlich träumt. Wollen wir das jetzt, also ist das ein festes Ziel für in 3 Jahren oder in 5 Jahren? Das, also so denke ich dann nie. Man versucht Schritt für Schritt dahin zu kommen und wenn man merkt, dass die Weggabelungen irgendwo andere sind, dann gehen wir auch einen anderen Weg. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Traum.
Ihr seid ja echt schon lange dabei, seit 2009 mit SK Gaming. Es gibt ja immer noch Klischees bei E-Sports, ne? Von der Frage, ist das überhaupt Sport oder nicht? Wie geht ihr damit um? Wie erklärt ihr, dass das das Sport ist?
Ja, du kannst dich der Frage auf unterschiedliche Arten und Weisen nähern. Die klassische Frage, also ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn du von der Politik oder von Verbänden als Sport tituliert wirst? Die stellt sich für uns gar nicht so. Wir sind ja als eine Art Jugendkultur, als ein Phänomen sind wir entstanden, wir sind größer geworden und heute sind wir eben ein fester Bestandteil der Jugendkultur. Musst du uns deswegen Sport nennen? Weiß ich gar nicht. Fakt ist aber, dass wir uns natürlich im professionellen Bereich stark an die Entwicklungen im klassischen Sport angelehnt haben. Also wir haben ein Transfersystem ähnlich aufgebaut, wir haben Ligen und Turniere ähnlich aufgebaut, wir haben die Verträge zwischen Spielern und uns sind ähnlich aufgebaut, wir haben uns die Rechte-Situationen zwischen einem Team oder einem Verein, dem Lizenzspieler, nehmen wir jetzt mal 1. FC Köln, also so wie der 1. FC Köln einen Vertrag aufbaut mit einem Timo Horn im Tor, da gibt es ja einen Rechteaustausch. Darauf haben wir genauso geschaut und haben das adaptiert für den elektronischen Sport. Von daher, wir haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten mit dem traditionellen Sport, aber auch ein paar wesentliche Unterschiede. Und ob du jetzt sagst, ab 80% oder 85% Deckungsgleichheit sollte man das auch als Sport sehen, das ist so eine gesellschaftspolitische Diskussion. Wenn wir jetzt von einer anderen Perspektive drangehen, wie sieht eigentlich unser Trainingsalltag aus? Dann ist es manchmal verwunderlich, wenn wir mit Lizenzspielern von einem Profiverein zu tun haben und die dann plötzlich erfahren, dass bei uns der Spieler morgens so um 9:30, 10 im Leistungszentrum sich einfindet, sein Frühstück hier bei uns bekommt und durch den Tag betreut wird und teilweise abends um 9, 10 Uhr erst wieder aus der Facility rausgeht. Also der verbringt tatsächlich seinen kompletten Arbeitstag bei uns. Das beinhaltet Sport, das beinhaltet Spielen, das beinhaltet Ernährung, das beinhaltet die psychologische Betreuung der Spieler. Und das ist dann tatsächlich ein Ticken weiter, als dass ein Timo Horn dann wiederum als Beispiel, um dabei zu bleiben, beim 1. FC Köln hat. Der ist weniger Stunden am Standort seines Arbeitgebers. Also wir wollen diesen Kampf gar nicht so führen. Wir sehen ihn auch gar nicht als so notwendig an. Ich glaube, es geht eher darum, gesellschaftlich eine Bestimmung hinzubekommen, dass wir für uns mal definieren, wie wollen wir eigentlich E-Sport in Deutschland leben? Weil es ist ein globales Phänomen. Ja, wollen wir dafür ein Standort sein in Deutschland? Das sind wir definitiv mit den großen Ligen und Turnieren, die hier stattfinden. Ist das ein Standort? Wir haben Arbeitgeber, relativ große, wenn nicht sogar die größten im E-Sport in Europa, hier in Deutschland. Wir müssen uns einfach überlegen, wollen wir das für uns positiv nutzen und die negativen Argumente diskutieren und darauf reagieren oder wollen wir uns in den Schubladen einfach nur bewegen, weil uns das leichter fällt. Für uns ist es halt so, dass wir sagen, wir sind der negativ behafteten Diskussion sehr, sehr aufgeschlossen, weil ich glaube auch, dass wir deutlich mehr Antworten haben, als man uns das im Moment teilweise von außen erstmal zutraut. Wenn es für euch okay ist, gehe ich da auch direkt rein und lade das inhaltlich ein bisschen auf.
Ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob dein Mikro manchmal so ein bisschen auf dem Hemd schubbert.
Dann nehm ich das so nach vorne.
Ja, ich bin nicht mehr so.
Sorry.
Nee, alles gut, aber habe ich mich nur gerade so gefragt.
Ja, alles gut. Dafür. Qualitätskontrolle muss zwischendurch sein.
Ja.
Also schauen wir uns jetzt einfach mal das Vorurteil an. Wie ernähren sich denn Computerspieler? Ja, hauen was raus, Pizza Cola oder Pizza Red Bull. Ja, hat nichts mit dem zu tun, was wir tatsächlich machen am Standort, wie wir mit unseren Spielern arbeiten. Und hat auch nichts damit zu tun, was unsere Spieler nach außen kommunizieren. Du hast manchmal natürlich kommerzielle Erwägungen, bei denen du vielleicht jetzt mal Werbung für eine Coca-Cola oder sowas machen würdest. Das ist ein kommerzielles Thema. Das heißt aber nicht, dass unsere Spieler das den ganzen Tag trinken. Das funktioniert auch nicht. Das ist ein Konzentrationsmaximierer. Und wenn du dir die ganze Zeit kurzen Zucker gibst, dann arbeitet deine Konzentrationsleiste in so unfassbaren Wellen, dass das tatsächlich einen negativen Einfluss auf dein Spielergebnis hat. Das ist mit der Ernährung genauso. Wenn wir die ganze Zeit fettig, stark kohlenhydratelastig mit unseren Spielern arbeiten würden und das ihnen auch erlauben würden, dann fallen die von einem Konzentrationsloch ins nächste. Da kannst du keine Leistung abrufen. Also du musst schon einen Weg finden über Ernährung, Schlafsteuerung, über körperliche Fitness, deinen Körper dazu zu bringen, im Bereich Konzentration Hochleistung abzurufen. So, das heißt nicht, dass wir hier am Standort Cristiano Ronaldos bauen. Das wäre Quatsch. Wir nehmen jeden Spieler so, wie er kommt und wir bekommen auch übergewichtige Spieler unter Vertrag, weil wir ihn erstmal nach seinen Fähigkeiten holen. Aber wir arbeiten tatsächlich sehr stark mit ihnen an Themen wie Ernährung, Schlafrhythmus, soziales Umfeld. Ist das überhaupt alles gesund? Also rede ich nur online mit den Menschen um mich rum, die für mich wichtig sind, die mich stützen müssen? Das ist genauso wie im Fußball. Man sagt ja immer, ein Stürmer, wenn bei dem einmal ein Bruch ist im Kopf, also psychologisch, dann trifft er auch die nächsten 8 Partien nicht. Bis er dann mal wieder trifft. Das ist, das ist einfach ein Knacks.
Aber wenn ich kurz einhaken darf, die sind ja wahrscheinlich bei euch auch relativ jung. Sind dann die Eltern und denken sich, oh Gott, jetzt wird er zum Zocker und wäre es denn eigentlich lieber, die würden über den Platz rennen?
Das ist interessant. Also einige sind sehr aufgeschlossen, weil ihre Töchter und Söhne das schon länger machen. Und sie verstehen eher, dass die sich in einem gesünderen Spektrum bewegen, als man das erstmal annimmt. Andere kommen natürlich auch mit diesen Sorgen zu uns. Ich bin selbst 44, ich habe auch 3 Kinder. Ich kenne diese Fragen. Ich glaube auch, dass es immer hilft, wenn wir dann relativ offen und ehrlich mit ihnen hier am Standort auch zeigen, wie das Thema funktioniert. Wenn sie dann bei uns unseren Head of Performance, kannst du auch Athletikcoach sagen, Benny Kugel, der hat von 2010 bis 2018 die Nationalmannschaft im Fußball betreut. Das ist jetzt niemand, den du da hinstellst, bei dem du denkst, uiuiui, also wenn der mit meinem Sohn an Fitness arbeitet, dann kommt da aber nichts Gutes bei rum, sondern da weißt du relativ schnell, das hat alles Hand und Fuß, was die hier machen. Die meisten Eltern sind auch erstaunt darüber, was wir alles über ihre Kinder wissen. Wir machen mit jedem Spieler 3 Tage Assessment. Wir wissen alles im Sinne von, wo bewegt sich ihr Nervensystem fast die ganze Zeit. Sind die im Parasympathikus, sind die im Sympathikus? Haben die ein dominantes Auge, Hand-Auge-Koordination? Wir haben teilweise Werte und die werden ja von den gleichen Coaches hier erarbeitet mit den gleichen Methoden, wie auch im klassischen Sport. Und wenn du dir überlegst, dass wir im Hand-Auge-Bereich Koordinationswerte bei Spielern bei uns in der Spitze haben, die liegen über denen vom Timo Boll, vom Tischtennisspieler, dann weißt du in etwa, was bei den Jungs im Fitnessbereich passieren muss, im Konzentrationsbereich, damit die eine solche Leistung überhaupt abrufen können. Bringt uns immer wieder auch zurück zu dem Sportgedanken. Ist das jetzt Sport? Ja, nein. Wie gesagt, wir halten uns ein bisschen raus. Wir versuchen, Argumente zu geben, dass man positiv mit dem Thema umgehen kann. Eltern, den Spielern, dem Umfeld, Medien, vor allen Dingen aber auch natürlich unseren Partnern, unseren Sponsoren, weil wir die positiven Aspekte natürlich nach vorne stellen wollen. Wir wollen aber nicht vergessen, dass es Negative gibt. Zu viel Zeit am Rechner. Du wirst von uns zum Beispiel nicht hören, dass 8 Stunden am Stück, 9 Stunden am Stück am Rechner irgendetwas Positives haben. Also der klassische Konzentrationsverlauf bei einem Spieler, die ersten 10, 20 Minuten geht die Konzentrationskurve steil bergauf. Dann erreichst du dein Maximum, möglichst lang halten, aber nach einer Stunde 20 kippt das nach unten. Und das kriegst du auch nicht so einfach wieder aufgefangen. Dann brauchst du eine Pause, um das wieder aufbauen zu können. Das heißt für uns im Trainingsalltag, ein Trainingsblock ist maximal 3 Stunden lang, 3 mal 45 Minuten mit Pausen dazwischen. Und wir trainieren es eben, dass die Spieler möglichst schnell Konzentrationsmaximum erreichen, möglichst lang halten und wissen, was sie in den Pausen machen müssen, um im nächsten Set wieder parat zu sein. Also ich glaube einfach, dass wir mehr Antworten jetzt schon in der Hinterhand haben. Noch nicht wissenschaftlich belegt, aus unserem Alltag, logisch, und mit unseren Experten auch logisch. Aber wenn du dann hier an die SPOHO schaust, Professor Dr. Frohböse bestätigt das auch, arbeitet auch mit unseren Spielern, auch als objektive Instanz. Die Jungs gehen bei ihm dann auch durch Assessment-Trainings durch. Und das belegt eigentlich, dass die Arbeit, die wir dort machen, dass sie sich positiv auf den Spieler auswirkt.
Vielleicht kann man da, wie ist denn mittlerweile die Akzeptanz zum normalen Sport, wenn wir mal Bundesliga nehmen und FIFA, das ist ja dann die, sind wir in allen Mannschaften schon mittlerweile, glaube ich, ja. Ne? Es gab nochmal einen Uli Hoeneß, der zwischenzeitlich mal ein bisschen gestänkert hat in Sachen E-Sports, aber mittlerweile ist doch, glaube ich, jeder dabei, oder?
Ja, ich glaube, dass die Zeit hat uns definitiv jetzt gerade auch ein bisschen enger zusammenrücken lassen, das haben wir auch gemerkt. Ja, aber auch da, ne? Wir gehen da ein bisschen gelassener mit um. Ich weiß, dass es erstmal Berührungsängste gibt und die kommen zunächst aus Unwissen, die kommen zunächst aus einer Angst. Wie gesagt, es geht nicht darum, Jugendliche dazu zu bringen, 8-9 Stunden am Tag sich mit Medien auseinanderzusetzen. Konsole, PC, Handy, das ist nicht der Punkt. Wir wollen sehr ausgewogene Jugendliche haben. Dass Computerspiele mittlerweile aber dazugehören, dass sie einen Platz einnehmen, das, glaube ich, ist unumstößlich und das kannst du nicht mal so richtig wegdiskutieren. Das wäre auch, glaube ich, Unsinn, wenn man das versuchen würde. Es geht also darum, welchen Platz sollen und können Computerspiele in diese Entwicklung einnehmen. Ich meine, ich gebe dir das andere Beispiel. Ich sehe das bei meinem Sohn, der ist 11. Der spielt Fußball und das ist ein Alter, in dem ich habe auch Fußball gespielt, aber als ich 11 war, hatte ich nicht dreimal die Woche Training plus Zusatztechnik oder Torwarttraining plus ein oder zwei Spiele am Wochenende. Es ist unfassbar, wie durchgetaktet das bei ihm schon ist. Und es ist ja eine Frage, ob er das jetzt so annimmt oder nicht. Er sieht das als leistungsbezogen, er möchte das so machen, also stütze ich ihn dabei. Denke aber schon, dass das am absolut oberen Spektrum von dem ist. Glaube ich, dass er Bundesligaspieler wird? Nö. Ich glaube aber, dass es ihm im Moment gut tut, sich so mit dem Thema so ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Übertreiben soll er es nicht. Und genauso sehen wir es dann eben auch beim elektronischen Sport. Wenn man sich natürlich nicht damit auseinandersetzt, dann kann ich es nachvollziehen, dass man erstmal eine sehr skeptische Brille auf hat. Vor allen Dingen, weil wir ja einfach aus diesem Schubladendenken erstmal kommen. Das ist auch einfach, das ist auch schön. Ich glaube aber, das dreht sich im Moment sehr stark.
Es gibt ja wahrscheinlich unterschiedliche Ligen, aber wenn wir mal Fußball nehmen, wer ist denn da Meister gerade?
Da es leider unterschiedliche Wettbewerbe gibt, es ist nicht so schlimm wie im Boxen, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Also du hast einmal die Wettbewerbe von Electronic Arts selber. Das sind diese großen Foot Champions Turniere, dann mit einer Weltmeisterschaft dahinter. Dann haben wir die virtuelle Bundesliga. Da gibt es erstmal eine Teammeisterschaft, die gleichzeitig Qualifikation für eine Einzelmeisterschaft ist, die nicht ausgespielt wurde bislang. Ich glaube, die soll jetzt nochmal ausgespielt werden. Das ist ein bisschen schade, dass es da so ein bisschen hin und her und durcheinander geht. Da könnte ich dir jetzt in anderen Spielen relativ sofort sagen. Also in League of Legends kommt der Weltmeister im Moment aus China. In Counter-Strike kommt das stärkste Team im Moment aus Dänemark. Also das kann ich dann relativ klar sagen. FIFA ist da ein bisschen unglücklich im Moment aufgestellt. Wir haben sehr, sehr, sehr gute Spieler aus Deutschland. Letztes Jahr, das habt ihr vielleicht mitbekommen, Einzelweltmeister bei Electronic Arts ist Mo Aubameyang geworden, ein deutscher Spieler. Also ich würde sagen, Deutschland ist im Bereich FIFA schon ziemlich weit vorne.
Okay, ich würde noch mal einen Schritt zur Technik gehen. Ich hatte gelesen, du hast gesagt, dass ich diesen Sport eben die Jugend selber gebaut hätte. Damals, das ist schon wahrscheinlich ein Weilchen zurück. Die Spiele gab es offenbar schon und dann hat sie dann wettbewerbsfähig gemacht. Wie ist das passiert und ist davon noch irgendwas hängen geblieben in dieser Jugend, dass die noch weiter technikaffin dabei sind und diese Spiele mitbestimmen, wie die dann laufen sollen und funktionieren?
Also es war am Anfang natürlich extrem. Das, worauf du anspielst, um das vielleicht kurz zu erklären, die drei größten E-Sports-Titel, die es im Moment gibt, namentlich ein Counter-Strike, ein League of Legends und ein Dota 2, haben alle eine Gemeinsamkeit. Es sind keine Spiele, die von der Spieleindustrie programmiert wurden, sondern Das sind Modifikationen, die von Computerspielern auf Basis von bestehenden Spielen programmiert wurden. Die wurden dann for free ins Internet gestellt. Hier in Counter-Strike war das eben Half-Life. Wir haben auf Basis von Half-Life haben wir einen Mod, eine Modifikation ins Internet gestellt. Wenn ihr Lust habt, spielt das. Und irgendwann hat Valve, der Developer und Publisher vom Spiel Half-Life, festgestellt, dass auf ihrer Serverinfrastruktur deutlich mehr Counter-Strike gespielt wird als das Spiel Half-Life selber, was sie selbst programmiert haben. Und daraufhin haben sie sich dieses Entwicklerteam ins Haus geholt und haben damit quasi erst die Rechte an diesem Spiel erworben. So, das ist im Endeffekt tatsächlich genauso wie die Entstehung von einem Fußball. Das heißt, der Verband war nicht das Erste und die Kommerzialisierung war nicht das Erste, sondern das Erste waren die Menschen, die dieses Spiel so spielen wollten. Und sie haben am Ende des Tages auch die ersten Regeln festgelegt. Und das war bei uns am Anfang genauso. Ist das heute auch noch so? Ja, zum Großteil schon. Wenn du dir überlegst, was in den letzten Jahren passiert ist, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, ein großer Trend in den letzten Jahren war auch ein Spiel wie Fortnite. Das ist eine Art des Spielens, die es vorher so nicht gab. Es gibt natürlich viele Publisher heute, die testen einfach mal. Die packen ein Spiel auf den Markt und schauen dann, wie die Fans das annehmen. Haben die Lust darauf? Ein Hype, um ein Spiel herum zu kreieren, dass es mal 2-3 Monate viel gespielt wird, ist relativ einfach. Aber das Spiel so weiterzuentwickeln, dass die Spieler 6 Monate, 8 Monate, 12 Monate, sogar Jahre Lust haben, ein Spiel zu spielen, das ist wieder eine ganz andere Entdeckungsreise. Und da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ja, am besten machen das mittlerweile große Entwickler, also Riot Games ganz vorne mit ihren Spielen, mit League of Legends. Die machen da einen fantastischen Job. Das Spiel ist über 10 Jahre alt und die Playerbase wächst nach wie vor. Das sagt viel darüber aus, wie gut der Entwickler das Spiel alle 2 Wochen patcht, also verändert, mit kleinen Veränderungen, ab und zu mal immer eine große Änderung und somit immer wieder interessant hält und auch neue Spieler für sich gewinnen kann. Darfst du nicht vergessen, normalerweise, du bist eher jung, fängst an, ein Computerspiel zu spielen. Und dass du vielleicht über 10 Jahre selber dabei bleibst und Interesse an einem Computerspiel hast, das hat es so früher nicht gegeben. Früher hast du ein Jahr ein Spiel gespielt, dann kam danach das nächste Spiel, was du gespielt hast aus der Box. Und so kannst du den Lebenszyklus eines Spiels durch den E-Sport, da ist der maßgeblich dran beteiligt, eben deutlich verlängern und damit auch die Investitionen, die du bei der Programmierung eines solchen Spiels hast, natürlich viel stärker rechtfertigen. Da hat es ganz viele Verschiebungen gegeben. Und es ist tatsächlich so, dass die erfolgreichsten Publisher und Developer mittlerweile ein sehr gutes Gespür dafür haben, was die Fans, was die Community von ihnen möchte, darauf reagieren, die Spiele entsprechend leicht verändern und so schauen, dass sie immer die Balance zwischen neue Inhalte, aber dennoch sehr ausbalanciert hinbekommen.
Wie würdest du denn die Standortbedingungen in Deutschland so einschätzen? Ich meine, Spieleentwickler haben wir jetzt hier nicht so viele große, aber was ist sonst mit der Infrastruktur? Cloud Gaming ist ein großer Trend, dafür brauchst du schnelles Internet. Also seid ihr so zufrieden mit dem Standort Deutschland, wenn es um die Weiterentwicklung geht von E-Sports?
Ja, wir sind natürlich jetzt auch in einer absolut prädestinierten Situation. Das darf man dabei nicht vergessen. Also wenn ich das jetzt sage, dass wir hier wahnsinnig zufrieden sind, dann ist es natürlich auch dadurch gefärbt, dass wir extrem gute Partner an unserer Seite haben, die uns hier maßgeblich unterstützen. Wir machen einen Podcast, wir machen hier keine Werbeveranstaltung, aber wer sich ein bisschen mit uns auseinandersetzt, der wird relativ schnell darauf kommen, dass wir im Bereich Technologie, Internet, Cloud, Anbindung, aber auch im Bereich Mobile Gaming, also mit Mobilfunk, dass wir da im Bereich Magenta sehr stark aufgestellt sind. Da gibt es eigentlich qualitativ nichts Besseres. So. Unsere Spieler spielen hinter einer Glasfaserleitung. Internetprobleme kennen die nicht bei uns. LTE ist wahnsinnig gut. 5G.
Das sind aber seltene Sätze in Deutschland.
Nee, es ist also da, wo wir sind. Also
privilegiert.
Eine Anekdote dazu. Letztes Jahr hatten wir in League of Legends die Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Die Vorausscheidung, die Gruppenphase wurde in Berlin ausgetragen und Berlin ist unfassbar schlecht, was das Thema Internet angeht. Also fast alle Anbieter dort haben echt massive Probleme. Jetzt ist es so, dass wir haben bei der Weltmeisterschaft nicht mitgespielt, wir haben uns da nicht qualifiziert. Da kommen nur die besten drei aus Europa hin, das haben wir letztes Jahr nicht geschafft. Nicht schlimm, wir haben aber, da unsere Liga auch in Berlin stattfindet, am Standort in Berlin auch ein großes Leistungszentrum. Und da war es so, dass die Teams aus Korea, aus China alle Schlange standen, weil sie für die Gruppenphase gerne unser Leistungszentrum haben wollten, weil sie wussten, da haben wir keine Diskussion im Bereich Internet. Also ja, du hast recht, grundsätzlich haben wir nicht überall Tip-Top-Anbindung, das stimmt schon. Es gibt ein paar, die stechen raus. Glücklicherweise haben wir da den richtigen Partner. Und das meine ich nicht, wir waren auch vorher schon Kunde dieser Firma, bevor sie Gesellschafter und Partner bei uns geworden sind. Das liegt einfach daran, dass die tatsächlich das qualitativ beste Netz für einen Gamer haben. So. Deutschland hat insgesamt eine extrem gute Infrastruktur, tut sich ein bisschen schwer in der Art und Weise, innovativ mit dem Thema E-Sport umzugehen. Ist aber auch nicht schlimm, gibt es ein bisschen Reibungsfläche, die kriegen wir aber auch irgendwie in den Griff.
Das ist ja die eine Seite, die Technik, die ihr nutzt ja. Und die ihr braucht, um zu spielen. Auf der anderen Seite gibt es, andere Seite der Leitung, gibt es dann das Streaming-Problem. Ja, vielleicht kannst du es kurz aufklären, spielen wir da überhaupt eine Rolle? Weil Amazon hat ja Twitch gekauft, das ist ja ein großer Anbieter, über den ihr ja Spiele streamt und spielt dann auch. Haben wir da irgendwelche Karten oder sind das voll auf amerikanischer Hand oder asiatischer Hand?
Bei den Streaming-Diensten ist es so, dass du für uns in Europa und in der westlichen Hemisphäre, dann auch nach Amerika rüber, hast du im Prinzip zwei große Player mit Twitch auf der einen Seite, also Amazon. Auf der anderen Seite hast du YouTube, das ist die Google-Geschichte. Mixer von Microsoft gibt es auch, spielt aber keine so große Rolle. Die versuchen in dem Markt auch stattzufinden. Die haben alle ein ähnliches Businessmodell, das unserer Meinung nach nicht zu 100% aufgeht. Es ist zu stark werbebasiert, was da gerade passiert. Du hast im asiatischen Bereich im Moment zwei, drei große Streaming-Dienste, die gehen ein bisschen anders mit dem Thema um. Die gehen mit Micropayments in diesen Markt rein. Und wir haben das Gefühl, dass es da in den nächsten Jahren zu einer Konkurrenzsituation kommen kann. Welcher Anbieter ist denn jetzt der, der in diesem Markt erfolgreicher agieren kann? Wer hat das bessere wirtschaftende Modell? Ich tendiere im Moment dazu zu sagen, das haben eher die Asiaten und Twitch und YouTube werden sich anpassen müssen. Es kann aber auch sein, dass sie frühzeitig reagieren auf den Trend und von sich aus schon umbauen und dann kommt es gar nicht so zum Clash, sondern dann sind sie relativ schnell technologisch auf der gleichen Ebene. Aber das ist eine Entwicklung, von der wir im Moment noch nicht wissen, wie sie ausgeht, wie sie weitergeht. Twitch hat auf jeden Fall eine Vormachtstellung in unserem Bereich in Europa und in Nordamerika, aber da reden wir auch nur von den Live-Inhalten. Wenn wir in den Bereich Video on Demand, also VOD gehen, dann hat YouTube ganz klar die Nase vorn. Und was du jetzt besser kommerzialisieren kannst, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Das müssen die beiden untereinander ausmachen mit ihren Zahlen. Für uns ist es nur wichtig, dass es gute Zugänge zu solchen Plattformen gibt, die es uns erlauben, unsere Inhalte qualitativ hochwertig zu distribuieren. Und das bieten die beiden, das bietet aber auch ein Mixer, das bieten die asiatischen Plattformen. Also wenn es nach mir geht, distribuiere ich auf allen Plattformen.
Zockst du eigentlich selber?
Muss ich. Nein, also das ist natürlich eine platte Antwort, aber auf der anderen Seite, ich meine, die Spieler erwarten von mir schon eine gewisse Nähe auch zu den Spielen, die sie selber spielen. Es ist klar, dass ich nicht die Zeit da reinpacken kann, die jetzt ein Profispieler bei uns da reinpackt. Und es ist auch klar, dass ich nicht die Tiefe selber spielerisch erreichen werde, die unsere Spieler erreichen. Dafür habe ich nicht die Zeit. Aber hin und wieder, klar, ich schaue extrem gerne zu und habe auch ein relativ hohes Wissen, vor allen Dingen bei den Spielen, bei denen wir selber auch Spieler und Teams stellen. Allein dadurch, dass ich viel zuschaue, eigne ich mir das natürlich an. Könnte ich das umsetzen, selbst Handauge, nur sehr bedingt. Das ändert aber nichts daran, dass es mir trotzdem Spaß macht und ich mich natürlich auch mit unserem Produkt auseinandersetzen muss.
Welche Rolle spielt denn so im Allgemeinen noch die Technik? Ihr seid ja wahrscheinlich standardisiert. Bei Wettbewerben hat wahrscheinlich jeder die gleiche Technik zur Verfügung, vermute ich mal, der Fairness oder Gleichheit halber.
Ja.
Spielt das eine Rolle und vielleicht auch so ein Ausblick in die Zukunft? Was kommt da noch auf uns zu? Computer oder wechselt das dann ab in ganz andere Bereiche?
Ja, es ist so, dass der Computer bietet natürlich eine unglaublich homogene Plattform für die Spieler. Wenn du dir überlegst, du hast auf einer Bühne 5 gegen 5, dann stellst du da 5 Hochleistungsrechner pro Seite hin und die sind für alle gleich. Also wir haben alle das gleiche Spielfeld, das ist schon mal gut. Eingabegeräte sind komplett unterschiedlich und auch sehr individuell. Ich vergleiche immer mit dem Fußballschuh oder mit dem Tennisschläger, da hat jeder seine Vorlieben. Welche Maus, welches Mausbett, welche Tastatur, welches Headset, das ist eher individuell, ist auch okay. Aber an sich das Spielfeld, der Rechner, das ist dann tatsächlich von den großen Turnieren und Organisationen gestellt. Das sind alles extrem gute Rechner, die man sich als Otto-Normalverbraucher nicht unbedingt zu Hause hinstellen muss, wenn man nicht selber, also wenn man nicht Videobearbeitung, echt ressourcenfressende Spiele die ganze Zeit, dann schon, aber ansonsten brauchst du diese Monster-Dinger nicht unbedingt. Bei uns ist es ja so, dass wir einfach Fehler minimieren wollen. Wir möchten nicht, dass ein Rechner abschmiert während des Spiels. Dann müssen wir im Zweifel das Spiel nochmal restarten, obwohl wir schon 30 Minuten drin sind. Und eigentlich geht es schon in eine gewisse Tendenz, wer gerade gewinnen könnte. Und wenn du dann alles auf Null resetten musst, das ist einfach ärgerlich für das Spiel, für den Ligenverlauf, für den Turnierverlauf. Das möchtest du vermeiden. Deswegen setzen wir natürlich sehr stark auf die beste Technologie, um da möglichst keine Hiccups zu haben. Aber es kommt auch bei uns vor, dass du mal den klassischen, hat man früher immer schön gesagt, Bluescreen hast, Windows also das Gefühl hat, es müsste sich mal gerade aufhängen und das Ganze von vorne anfangen.
Wie viele Spiele habt ihr denn unter Vertrag und glaubst du, dass sich das mal irgendwann in eine Richtung entwickelt? Ich weiß, es ist nicht nur Fußball oder wahrscheinlich noch die Minderheit Fußball beim E-Sports, aber dass sich das gehaltstechnisch in eine Richtung entwickelt bei den Spielern oder bei den Transfers auch, wie wir das vom Profifußball kennen. Glaubst du, dass das so kommen kann oder ist es schon so? Dann bin ich schlecht informiert.
Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Wir haben 45 Spieler und Coaches weltweit unter Vertrag. Das ist schon mal ganz ordentlich. Also das ist ja im Prinzip ein doppelter Bundesliga-Kader, wenn du so möchtest. Gehaltstechnisch, Spieler in der Profiklasse in Europa, in League of Legends, verdienen sehr gut sechsstellig im Jahr. Also das ist für so einen jungen Kerl zwischen 18 und 24 sehr, sehr, sehr ordentlich. Wenn du dir gleichzeitig überlegst, dass im Prinzip alles an Lebenshaltungskosten drumherum nehmen wir ihm ab. Also wir bringen ihn unter, Furnitured Apartments, wir kümmern uns um seine Ernährung. Der braucht keinen Internetanschluss, das hat er alles von uns. So Kleinigkeiten, aber das führt schon dazu, dass die in der Lage sind, in der Zeit, in der sie Profi sind, lass es mal 5, 6, 7 Jahre sein, je nachdem, wie hungrig sie sind und wie lange sie auch die Lust daran haben, sich so mit anderen zu messen, diesen Stress zu erleben. Die sind schon in der Lage, ein gutes Polster beiseite zu legen und danach fernab unserer Industrie oder in unserer Industrie mit einem guten Startvorteil ins Leben reingehen zu können, ins Berufliche jenseits dieser Karriere. In China, in Nordamerika haben wir auch Spieler teilweise in der Spitze, die über 1 Million verdienen im Jahr. Da kommen wir schon in Bereiche, das sind keine 20 Millionen, wie von dem einen oder anderen Torwart gefordert.
Aber so bloß.
Oder vielleicht gefordert, das wissen wir ja nicht. Das lassen wir außen vor, das war ja nicht so gemeint.
Nicht unser Team.
Nein, wir kommen schon in solche Bereiche, in denen Spieler sehr, sehr, sehr ordentlich verdienen. Das ist überhaupt keine Frage. Ablösesummen, wir versuchen sie natürlich im Markt so gering wie möglich zu halten, wenn wir sie selbst bezahlen müssen und so hoch wie möglich, wenn wir wenn wir der abgebende Verein sind. Das ist ja klar. Aber insgesamt muss das Ökosystem an sich ja funktionieren. Also immer 5-, 6-stellige Transfersummen sind bei uns mittlerweile normal. Millionen eher die Ausnahme. Und irgendwas in Richtung 222 Millionen oder sowas. Wir sehen ja im Moment, wie fragil ein solches System auf einmal sein kann. Und es sind ja unfassbare Summen, die da drin stecken. Vielleicht ist es auch ganz gesund, wenn man sich insgesamt mal überlegt, dass man nicht mit so viel Geld links und rechts um sich rumschmeißen muss.
Ja, ihr braucht ja auch nicht so große Stadien. Aber machen denn die Spieler danach? Stell ich mir vor, fangen die dann bei Tech-Unternehmen an und oder Berater oder trainieren die andere? Was machen die so?
Ja, du sagst es selber, Coach, Analyst. Ist ein klassischer Weg dann, um bei einem Team zu bleiben. Miro Klose heute ja, glaube ich, bei den Bayern Assistenzcoach geworden, früherer Spieler bei denen. Das ist ein ähnliches Szenario, was wir sehen. Genauso die andere Seite. Olli Kahn hat es jahrelang gemacht. Also Analyse im TV, dass Profispieler natürlich vor der Kamera geeignet sind, um in unseren Streams, in unseren Übertragungen der großen Ligen und Turniere die Dinge, die dort am Bildschirm passieren, zu erklären. Aus ihrer Sicht und herangezogen werden, das ist auch ganz normal. Die Industrie fragt im Moment sehr stark nach ihnen, also Unternehmen, die E-Sport für sich entdeckt haben und sich im E-Sport tummeln, das als Marketing-Brand-Kommunikation nutzen, möchten auch Mitarbeiter haben, Manager haben, die sich in diesem Bereich auskennen. Das ist also auch ein ganz normaler Weg dann für einen Spieler, das, wenn er auch so managementtechnisch fit ist, kann er auch in die Richtung gehen. Oder auch bei einer Liga, bei uns. Es ist mannigfaltig und es entstehen ja jedes Jahr einfach im Moment nur noch mehr Berufe. Wir haben, seitdem wir diesen ganzen Markt aufbauen, Ende der 90er und dazu auch, also SK gibt es seit 1997. Seitdem bauen wir das. Das sind ja über 20 Jahre. Und jedes Jahr wächst du um 20%. Und dann kannst du ja überlegen, dass wir auch alle 2-3 Jahre Minimum kommt eine neue Stelle bei uns dazu. Die muss besetzt werden und da möchtest du Fachleute haben. Und Fachleute in unserem Bereich heißt, die müssen Erfahrung im Bereich E-Sport haben. So ganz von außen jemand, der sich mit dem E-Sport gar nicht auskennt, das ist schwer, die bei uns zu integrieren. Also in der Buchhaltung gelingt uns das, aber selbst im Bereich Legal kannst du das eigentlich ohne eine Kenntnis vom Markt nicht wirklich stemmen.
Kurze Frage noch, ich weiß nicht, ob wir dann langsam mal Richtung Ende abbiegen, aber die Bundesregierung hat ja letztes Jahr und dieses Jahr, glaube ich, auch im Haushalt so die Gaming-Branche mit 50 Millionen gefördert. Da profitiert ihr ja auch von, glaube ich, oder? Nicht, gar nicht. Oh, wollt ihr eine Förderung?
Genau, zurzeit wird ja alles gefördert. Also.
Nein, also davon ist bei uns tatsächlich nichts angekommen. Also wir haben keine Förderung, die wir in irgendeiner Form in Anspruch nehmen können. Ist aber auch nicht schlimm. Wir kommen im Moment ohne aus. Ich wüsste auch nicht, ob wir jemals irgendwo einen Antrag gestellt haben, der abgelehnt worden wäre. Also ich wüsste auch nicht, in welchem Thema die uns im Moment fördern könnten.
Wie geht es euch jetzt gerade auch in der Krise, wenn man das mal fragen sollte, was macht ihr jetzt Bundesligaspieler? Jetzt soll es ja wieder bald losgehen und habt ihr weitergemacht, vielleicht virtuell das ausgetragen und spürt ihr da irgendwie einen Run jetzt, weil ja viele Kinder zu Hause sind und denken, Mensch, kann ich ein bisschen rumspielen?
Also der Impuls ist, dass man ja denkt, wir müssten absolut davon profitieren. Das stimmt, ja und nein. Bei uns ist es so, dass unser Liga-Alltag so oder so im Spiel League of Legends erstmal unterbrochen war und auch in FIFA war er unterbrochen. Aber nimm zum Beispiel das Spiel Clash Royale, klassisches Mobile Game, was du also auf deinem Handy spielst. Da hätten wir im April unser erstes Spiel der Liga gehabt. Wir spielen in der Region Europa, Nordamerika, Lateinamerika. Die Liga wird normalerweise in Los Angeles ausgetragen, in einem TV-Studio. Das heißt, unsere Spieler wären jetzt normalerweise schon im vierten oder fünften Spieltag in LA und würden dort spielen. Klar, das hat erstmal nicht stattfinden können. Die Liga hat hat sich einmal kräftig geschüttelt, überlegt, gemeinsam mit den Teams und dem Veranstalter, wie können wir die Liga trotzdem stattfinden lassen. Sie wird online stattfinden, sie wird verschoben nach hinten. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Und in der Tat haben wir uns mit den Teams zusammengetan und haben eine Art Preseason gespielt. Die geht jetzt gerade zu Ende. Wir haben also im Prinzip ein digitales Angebot vor der Liga, etwas anderer Modus, damit es nicht genauso aussieht wie die Liga, aber grundsätzlich geht es in die gleiche Richtung und haben das erstmal quasi abgesendet als digitales Erlebnis, damit die Fans nicht leer ausgehen müssen. Aber das Umstellen und diese Neuausrichtung, das kostet erstmal ein bisschen Kraft, das kostet auch erstmal ein bisschen Zeit, die haben auch wir investieren müssen. Es gelingt uns aber. Wir haben andere Antworten, als die der klassische Sport hat. Wir sind mega happy, dass jetzt Deutschland da als Vorreiter im Bereich Bundesliga diesen Versuch unternehmen darf. Auch wir haben kritische Fragen. Auch wir lernen hier bei uns am Standort über den FC, wie man mit dem Thema einen Kader gesund halten in dieser Zeit, wie man damit umgeht. Das müssten wir genauso umsetzen. Unsere Spieler werden in 2 bis 3 Wochen wieder an den Standorten Köln und Berlin sein müssen, damit unsere Ligen wieder losgehen. Und da werden wir eine Menge Know-how aus der Bundesliga vom FC hier mit reinnehmen können in unseren Alltag. Also das hilft uns auch, dass die das machen. Und insofern mussten auch wir uns umstellen in einem Wirtschaftszweig, der so stark sponsorengetrieben ist. Ist es jetzt auch nicht verwunderlich, wenn ich euch sage, dass wir hatten 3 bis 4 relativ gute Tickets im Bereich Sales und Marketing, die kurz vor Vertragsabschluss waren, die haben sich jetzt durch die Krise erstmal nach hinten verschoben. Und jeder Vertrag, der sich nach hinten verschiebt, der heißt jeden Monat, den er nicht wie geplant eingetreten ist, erstmal ein Verlust für dich. Also auch uns trifft die Krise. Wir haben aber, deswegen, wir jammern da nicht, wir haben bessere Antworten als andere auf die Krise. Wir haben kein Vakuum erstmal gehabt, wie das eine Bundesliga oder wie das eine Champions League, da sehen wir das ja noch. Wir wissen nicht, was mit der Champions League passiert. Die kannst du auch nicht so einfach verschieben wie die Europameisterschaft im Fußball. Wir haben bessere Antworten, einfachere Antworten in der Zeit finden können und haben nicht ein solches Vakuum aufbauen müssen. Von daher, es trifft uns. Ich glaube aber, wir schaffen es damit, ganz gut umzugehen. Und es ist natürlich nichts im Verhältnis zu dem, was andere Industrien in dieser Zeit jetzt gerade erleiden müssen. Deswegen bitte nicht falsch verstehen, das wäre wirklich Jammern auf absolut hohem Niveau, wenn das so rüberkommt. Also das möchten wir nicht.
Ja, hab schon verstanden. Okay, dann machen wir unsere letzte Frage. Wir haben immer eine bestimmte letzte Frage nach einer Schulnote.
Genau, 1 bis 6, sehr gut bis ungenügend, und zwar in deinem Spezialbereich, also E-Sports. Wie ist Deutschland im E-Sports aufgestellt, wenn du das jetzt so das Gesamtbild betrachtest, so Infrastruktur, Standort, Mannschaften, so dieses Gesamtbild?
Glatte 2-0.
Oh, ist ja mal gut.
Ja, absolut. Also es ist auch keine 2-, es ist noch keine 2+, aber es ist wirklich eine glatte 2-0.
Das ist doch mal erfreulich.
Ja.
Alex, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Dankeschön.
Gerne.